Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nationalmannschaft bleibt auch nach 4 WM-Qualifikationsspielen ohne Gegengoal. Aber nach dem 0-0 gegen Slowenien fragen wir uns, warum tut man sich gegen defensiv eingestellte Teams so schwer und muss man sich jetzt tatsächlich noch Sorgen machen um die sicher geglaubte Qualifikation? Kann der Kosovo unserer Schweizer Nation noch gefährlich werden? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich wieder zwei Fußballexperten hier aus unserer Sportredaktion, Etienne Wuimet und Sebastian Wendel, heute zusammen.
Salü miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, Seba, du bist uns zugeschaltet, aber bist nicht mehr in Slowenien. Wie bist du heimgekommen? Wie geht's dir?
Ja, ohne Problem, ohne Verspätung, rechtzeitig, danke und mit einem guten Gefühl, was glaube ich auch die Schweizer Nazi darf, von diesen zwei auswärts reisen.
Ein gutes Gefühl also. Etienne, hast du das gleiche Gefühl, wenn du an die Schweizer Nazi denkst, nach diesen Spielen?
Grundsätzlich schon. Wenn der letzte Eindruck zählt, dann ist es ein bisschen weniger als nach den ersten drei Quali-Spielen, die sehr souverän, sehr toll anzuschauen waren. Das ist jetzt bei dem 0-0 in Slowenien nicht mehr ganz so gewesen. Trotzdem, ja, das gute Gefühl überwiegt noch.
Ja, ist irgendwie fast ein bisschen gemein, oder? Dass wir nicht nach dem Schwedenspiel Podcast aufgenommen haben. Da wären wir wahrscheinlich richtig euphorisch gewesen. Jetzt sind wir fast ein bisschen ja, wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen nach dem 0-0 gegen Slowenien. Was hast du das Gefühl, Seba, was hat es denn gefehlt, dass man eben die Durchschlagskraft nicht entwickelt hat in diesem Spiel?
Ja, also vielleicht zuerst zum Vorausschicken wegen dem Eindruck, oder? Also, ist natürlich immer ein bisschen fies, aber auch Realität im Fußball. Fußball ist eine Momentaufnahme, also Sport allgemein. Ich meine, vor der Quali hat man Schreckensszenarien aufbeschwört, hat davon geredet, dass die Schweiz sich seit Ewigkeiten wieder mal nicht für ein Turnier qualifiziert. Und jetzt hat man nach 4 Spielen 10 Punkte, kein Gegengoal erhalten. Man hat auswärts gegen die auf dem Papier wahrscheinlich besten Teams in der Gruppe 4 Punkte geholt. Also das ist eigentlich eine super gute Bilanz, die alle unterschrieben hätten im Voraus. Aber eben nach diesen ersten 3 Matchen und der Chance können jetzt in Slowenien am Montagabend das Ticket schon quasi schon zu fixen. Ja, steigen natürlich die Ansprüche und entsprechend ist das vielleicht eher ein bisschen ein durchzogniger Eindruck vom letzten.
Ja, woran's gelegen? Und ja, du bitte. Sagst es, oder? Schreckensszenarien, die es gegeben hat vor der Qualifikation. Jetzt gibt es wie noch ein letztes Schreckensszenario und das ist der Final in Pristina, wenn die Schweiz ganz am Schluss muss zum Kosovo reisen. Wenn es dort tatsächlich noch um den Gruppensieg sollte gehen, dann wird das eine knackige, interessante Ausgangslage. Ich sage es extra so, weil ich nicht jetzt da irgendwie schon wieder Angst verbreiten will. Ich würde den Schweizer auch zutrauen, dass sie diese Herausforderung meistern, dass sie müssten mindestens einen Punkt holen im Kosovo. Das muss die Mannschaft und wird die Mannschaft schaffen. So viel Prognose soll sein. Ja, und trotzdem haben wir jetzt, du hast die vermeintlich stärksten Gegner Slowenien und vor allem Schweden angesprochen. Jetzt ist der Kosovo die verbliebene Mannschaft, die der Schweiz Rang 1 könnte streitig machen. Hätte man so nicht erwartet. Und ja, das sind halt die Geschichten, die im Fußball, wo der Fußball schreibt und so cool machen.
Ja, und sind wir ehrlich, also so toll und hervorragend das gewesen wäre jetzt schon nach 4 Spielen das Ticket zu fixen, sind wir, gerade wir Medienschaffenden, wir Journalisten ja froh, gibt es weiterhin eine gewisse Dramatik oder weiterhin Salz in der Suppe, dass es dann auch wieder ja, das ganze Interesse auf sich zieht, wenn es im November weitergeht. Aber logisch, also mit dem Gesamteindruck von dieser Mannschaft hat sich jetzt trotzdem Knortspiel, sage ich mal, in Slowenien finde ich jetzt überhaupt nicht irgendwie gross verändert. So einen Auftritt muss man einer Mannschaft zugestehen. Da geht es anderen, also Grossnationen, sage ich mal, genauso. Deutschland hat den ersten Match in der Slowakei verloren, etc.
Frankreich hat gestern in Island nicht gewonnen. Und ich finde schon, es ist, wenn der Captain Granit Xhaka sagt, du hast manchmal Übungen, wo es nicht so läuft und dann ist halt einfach auch wichtig, dass du nicht verlierst. Und damit hat er einen Punkt, immer noch ohne Gegengol, die Bilanz bleibt gut und die Gefühle sind in der Mannschaft und beim Trainer zu Recht gut.
Ja, man hat ja gleich gegen Schluss von der Partie habe ich gleich das Gefühl gehabt, hey, da könnte noch das Goal drin liegen. Oder? Also wenn jemand in den letzten 10 Minuten zum Beispiel Druck gemacht hat, ist es ja gleich die Schweiz gewesen.
Den Eindruck habe ich hingegen nicht gehabt. Ich habe gestern eher gedacht, da könnte es lang gehen. Da könnten sie noch ewig weiterspielen ohne und es würde kein Goal fallen.
Ja,
ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen daran gelegen, dass die Slowenen wahrscheinlich irgendwann dann noch mitbekommen haben, da der Kosovo führt in Slowenien, vielleicht sollten wir gleich
mal
noch, Entschuldigung, in Schweden, jetzt müssten wir gleich noch auftun, weil eben, ich meine, Kosovo ist jetzt in der besten Ausgangslage für Rang 2 und durch das haben sich vielleicht gewisse Räume geöffnet. Man hat es noch endlich probiert mit einem Weitschuss, was man ja lange nicht gemacht hat von der Schweizer aus. Der Xhaka hat dann doch noch gute Offensivszene gehabt mit dem Schuss von der Oblak. Finde ich gut muss sein, dass er ihn hat in dieser Szene. Ja, es ist, die Slowenen haben massiv dicht gemacht, da haben die Schweizer schon recht, wenn sie das sagen. Der Platz ist jetzt auch nicht der Schweizer entgegengekommen, wobei ich Platz-Thematik immer ein bisschen billig finde. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man den Ball laufen will, dann kommt ein schlechter Ball einem nicht entgegen, aber die Slowenen haben auf dem gleichen Platz geshootet. Aber sie haben natürlich einfach vor allem unglaublich dicht gemacht. Und ich meine, man sollte ja nicht vergeben, dass heutzutage eine Mannschaft jetzt nicht muss in der Champions League vorne dabei sein, um gut verteidigen. Das kann man mal noch schnell. Und das haben die Slowenen grundsätzlich gemacht und entsprechend schwer haben es die Schweizer gehabt. Durch das Dickicht in dem eigenen Strafraum durchkommen. Der Murat Yakin hat nach dem Match gesagt, ja, es ist ihm vorgekommen, es haben seine Spieler, Mitspieler gar nicht mehr gesehen, weil es so viele Slowenen rundherum gehabt hat. Und den Eindruck hatte ich also schon auch im Stadion.
Mhm. Eben, du hast ja noch ein paar Chancen angesprochen, um noch meine Ehrenrettung. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass noch etwas drinnen liegen könnte. Unter anderem bei der Chance, die der Djibril Sow auch noch gehabt hat, wo er dann nachher reinspielt zum Silvan Widmer. Ich habe das Gefühl, es gäbe Spieler, die in dieser Situation mit rechts würden schlänzen und dann könnte es gefährlich werden. Aber,
die ja. meisten wahrscheinlich. Aber ja, ganz viele Stürmer zumindest hätten dort selber geschossen. Was? Ich finde eher so, ja, dass er irgendwie nicht auf Egoist macht, auch wenn es jetzt ihm besonders, wo wieder einmal eine Chance bekommt, vielleicht gut wird, ein Goal, spricht ja auch für die Mannschaft, dass er an erster Stelle jetzt nicht nur an sich denkt.
Auf jeden Fall. Wir haben am Anfang, also, Seba, du hast ja schon gesagt, vor der WM-Qualifikation hat man eigentlich so ein bisschen Fragezeichen gehabt rund um die Nation, oder? Ob es gut kann kommen, in dieser eigentlich auch nicht ganz einfachen Gruppe. Und jetzt steht man da, auch wenn man jetzt das Spiel nicht gewonnen hat, man hat immer noch kein einziges Gegengol kassiert, 9 geschossen, in 4 Spielen 10 Punkte geholt, also sehr, sehr gute Bilanz. Was macht die Nazi momentan so gut? Was ist das, was du quasi so ein bisschen rausheben
willst? Ja, für mich der Hauptgrund ist, dass der Murat Yakin eigentlich so ein bisschen back to the roots gegangen ist, oder? Er hat nach der EM doch einiges probiert, zum Teil, ja, kann man sagen, auch ein bisschen schräge Formationen und Personalwahl getroffen. Das hat dann gemündet in einer doch schlechten Nations League, wo sie dort ja sagen, die von der Nazi, man hat auch Pech gehabt, die Leistungen sind eigentlich nicht so gut gewesen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, man hat dann schon zu Recht, hat man den Abstieg müssen schlucken. Dann ist es weitergegangen im letzten Frühjahr mit Spielern aus Argentinien, die man plötzlich gefunden hat. Einen, der in Ungarn spielt, ein gebürtiger Dänen. Aber mit der Reise im Sommer auf Amerika hat der Murat Yakin wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, hey, ich muss wieder auf die zurückgreifen, die ich kenne, wo an der EM zuletzt ihre Leistung abgerufen haben und geliefert haben. Und siehe da, die ersten 3 Startelfen jetzt in dieser Quali sind auch immer die gleichen gewesen. Und es sind Spieler gewesen, die schon 3 Jahre oder länger in dieser Nazi dabei sind. Also die kennen sich gut. Einer sitzt auf dem Platz, aber was glaube ich ganz entscheidend ist, auch neben dem Platz. Die sind gerne miteinander zusammen. Die haben auch den Charakter und Mentalität, zum sagen so. Und jetzt, wir können es lustig haben neben dem Platz, aber jetzt zählt es. Jetzt geht es um ganz viel, nämlich um die WM-Quali. Die wollen unbedingt, man kann es glaube ich auch so sagen, nochmal an eine WM, weil für einige Spieler dürfte es dann im nächsten Sommer, wenn sie auf Amerika reisen, das letzte Turnier sein. Wenn man dort die Altersstruktur anschaut, das ist ja, die Startelf ist um die 30 herum. Also das spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube, die sind einfach gern miteinander zusammen und können sich aufeinander verlassen, kennen einander auch sportlich. Und das ist für mich schon der Hauptgrund, warum es jetzt so, ja, so stabil wirkt, das Ganze.
Ich finde es spannend, oder? Nach der EM24 hat es 3 Rücktritte gegeben. Sommer, Shaqiri, Scher. Das sind kombiniert 305 Länderspiele. Und egal, wer welche Rolle hat, das macht etwas mit einer Mannschaft. Da geht enorm viel verloren. Auch wenn der Xherdan Shaqiri jetzt nicht mehr die Rolle gehabt hat wie früher, aber du hast einen langjährigen Goalie mit dem Jan Sommer, der plötzlich nicht mehr ist, wo sich die ganze Defensive irgendwo auf etwas Neues muss einstellen. Du hast den Fabian Schär, der über die Jahre gesehen nicht immer allererste Wahl war, aber an der EM war es gewesen, und er ist lange Jahre hat er viel eingebracht. Ja, und dann musst du dich an so eine Neuerung gewöhnen. Und das hat Zeit gebraucht, das hat einiges gekostet. Und ich finde jetzt, ein Jahr später, nach dem vermaledeiten Herbst, siehst du eben, dass der Prozess mehr als nur im Gang ist, dass der greift hat. Und ja, in der Hierarchie hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Also das sind jetzt Spieler wie Akanji, Chaka sowieso nochmal wichtiger geworden. Aber ich sehe, die Mannschaft ist jetzt wirklich ein Jahr weiter. Der Gregor Kobel ist integriert mittlerweile, fühlt sich sicherer, strahlt das auch aus, eine grössere Sicherheit für mich. Hat neue Räume gegeben für einen Fabian Rieder, der jetzt klar hinter der Spitze so ein bisschen als der Mann, implementiert ist, wo das Spiel anders interpretiert als der Xherdan Shaqiri, aber wo ich finde, hat gerade im September, jetzt im Oktober ein bisschen weniger, super Leistungen gezeigt. Ja, das, eben ein Jahr danach ist für mich irgendwie klar, die 3 Rücktritte sind überwunden. Und das finde ich einen entscheidenden Punkt.
Ich gebe dir recht, dass mit diesen 3 wirklich, man kann sie als Nazi-Legende getrost bezeichnen, unbedingt. Ist grundsätzlich sehr viel weggebrochen, oder? Auch viele Geschichten, wo die mit ihren Teamkollegen geschrieben haben. Aber wenn man es ganz genau anschaut, muss man natürlich schon sehen, also so sportlich, so gross ist denn der sportliche Verlust, sage ich mal, nicht gewesen. Der Gregor Kobel, ein Weltklasse-Goalie, also wo das gezeigt hat, dass er auf dem Niveau kann spielen, auf Weltklasse-Niveau, hat den Jan Sommer ersetzt. Also dort ist sportlich auf Augenhöhe geblieben. Der Xherdan Shaqiri hat schon an der EM keinen Stammplatz mehr gehabt, er war Joker gewesen. Und der Fabian Schär, wir erinnern uns, hat eigentlich ursprünglich gar nicht sollen an die EM gehen, hat nachher aber durch lange Gespräche mit dem Murat Yakin doch noch den Sprung geschafft nach Deutschland und dann dort zweifellos ein hervorragendes Turnier gespielt und eine wichtige Rolle gespielt. Er ist jetzt, sein Platz hat jetzt übernommen den Nico Alvedi, der ihn vorher einmal verdrängt hat aus der Nazi, wo ja auch ein mehr als gestandener Nazi- und Bundesliga-Profi ist. Er ist inzwischen ausländischer Rekordspieler bei Borussia Mönchengladbach. Also, wenn man die einzelnen Positionen anschaut, sind dann die Verluste rein sportlich schon nicht so gross.
Ich finde schon, Sommer ist so lange Jahre, so viel Eingespieltheit, da geht enorm viel verloren und es ist eben nicht, Gregor Kobel ist Weltklasse, da sind wir uns einig, aber es ist eben dann doch nicht so einfach daherkommen, jetzt als neue Nummer 1 von Anfang an zu performen. Ich finde, das hat man ihm angesehen. Und dem Fabian Schär, ja, da hast du einen Nico Elvedi in einer Fundamentalkrise gehabt danach. Also teilweise nicht mehr dabei gewesen, letzten Herbst. Nicht alles selbst verschuldet, aber doch unglückliche Auftritte. Und das hat wieder müssen wachsen. Und dem Nico Elvedi hat das Jahr, wo es ihm nicht so gut gelaufen ist, und ich sage es jetzt, die Strafe vom einen müssen aussetzen, sogar gar kein Aufgebot mehr bekommen. Ihm hat das gut getan. Er ist nochmal gereift. Er hat vielleicht auch begriffen, okay, mein Platz ist wirklich in Gladbach. Der Traum von einem weiteren Schritt, namentlich nach England, der ist vermutlich für den Moment geplatzt. Und sobald er sich da damit abgefunden hat, sehe ich, oder habe ich wieder Leistungssteigerungen gesehen. Und das wirkt sich jetzt auch aus auf seine Nazi-Auftritt. Also ich habe den Nico Elvedi über 4 Spiele länger nicht mehr so gut gesehen, wie jetzt in dem Absolut. Herbst. Und vielleicht ein kleines Detail, ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber seit Murat Yakin Nationaltrainer geworden ist, hat er in der Innenverteidigung umgestellt, den Manuel Akanji rechts, den Nico Elvedi links. Zumindest für den Elvedi ist das nicht zu seinem Vorteil gekommen. Und jetzt ist eigentlich wieder, je nachdem, manchmal ist es ja recht fluid, sieht es nach der Rührabwehr aus, dann ist Akanji in der Mitte und der Elvedi eher rechts. Und in dieser Kombination, also neu für unter Murat Yakin, ist für mich einfach der Elvedi spürbar besser.
Ja, das gebe ich dir recht, aber vielleicht noch abschließend zu dem Thema. Ich glaube, die Schweizer Nazi ist aktuell mit der Spielerauswahl, wo man hat, noch, ich sage mit Betonung auf noch, wir wissen in 5, 6, oder schon in 2, 3 Jahren aussieht, werden wir dann sehen, aber die Schweiz ist jetzt mit der Spielerauswahl, die man hat, auf einem Niveau, wo du den Spieler nicht mehr musst lernen zu shooten. Dort geht es vor allem darum, dass du gut moderierst, dass du die richtige Gruppe zusammenstellst. Und das hat Murat Yakin in Zusammenarbeit mit den Spielern jetzt gefunden, die richtige Dynamik, auch was hinten dran ist, oder auch die zweite Garde, die akzeptiert ihre Rolle. Sie wissen, wir müssen hinten anstehen, sind aber da, wenn wir reinkommen, auch die Einwechslungen, jetzt mal abgesehen, sage ich mal, der Match in Slowenien, aber auch vorher, die Einwechslungen haben immer auch einen Effekt gehabt. Stichwort Johan Mansambi, aber auch der Sow in Schweden, der reingekommen ist und den Penalty rausgeholt hat. Also alle akzeptieren und kennen ihre Rolle. Da ist ja zum Beispiel dann auch das Thema Noah Okafor jetzt aufgekommen, hat jetzt einen guten Start gehabt in England, macht Goal, aber wird nicht aufgeboten. Und rein sportlich müsste ja einer, der Goal schießt in der Premier League, in der Nazi einen Platz haben. Aber warum wird er nicht aufgeboten? Weil er natürlich die ganze Gruppendynamik fördert. Weil wir erinnern uns an den EM, hat er seine Rolle nicht akzeptiert, dass er nicht zum Einsatz kommt und entsprechend so schlecht verhalten, er war kurz vor dem Rausschmiss gewesen. Und das sind natürlich schon Gedanken, die jetzt Murat Yakin einflüssen bei der Teambildung, die Zusammenstellung.
Absolut. Hast du Johan Mansambi erwähnt, er ist für mich auch jetzt irgendwie bei dem Match in Slowenien noch eine Art Lichtblick gewesen. Ich habe gefunden, nach seiner Einwechslung hat er mit seiner Unbeschwertheit, Lust am Dribbling etc. einiges noch können bewirken. Er ist ein erfrischendes Element auch schon vorher gewesen. Das Goal in Schweden ist ein schöner Lohn für ihn, finde ich. Und da schaue
ich aber er kommt nicht in die Nazi wie andere und sagt so, ich bin jetzt da, ich muss jetzt einfach spielen und genau. Alles andere ist zu wenig und sonst mache ich schlechte Stimmung und reisse einen Latsch im Training. Das ist er nicht, was vielleicht andere tendenziell eher sind, oder?
Es ist ihm absolut zu wünschen, dass es so bleibt. Und ich meine, was man so hört, ist ja eine wahre Freude, ihm zuzuschauen, auch in den Trainings oder wie er sich gibt. Selbstbewusst auf dem Platz, aber zurückhaltend und respektvoll neben dem Platz. Und das ist ja vielleicht auch seinem Alter geschuldet. Er ist noch 19, aber auf jeden Fall eine echte Freude, ein Gewinn. Und es ist ihm zu wünschen, dass das genau so weitergeht.
Ja, und wenn er so weitermacht, das Potenzial, das er ausstrahlt, dann wird er, ist die Frage von der Zeit, bis er einen Stammplatz hat.
Aber das ist definitiv etwas, oder? Also, weil, wenn wir so ein bisschen, wir sind jetzt in der Aktualität und so, aber du hast es ein bisschen angesprochen, Seba, oder? Wenn man in die Zukunft schaut, oder? Das Team wird immer älter, es sind wahrscheinlich gerade so Leute wie eben Johan Mansambi, die eben das Team auch ein bisschen auffrischen, umso wichtiger, oder? Vielleicht auch eben, dass man nicht irgendwie in einen Trott hineingeht oder so.
Ja, sehr, oder? Ich meine, eine Nationalmannschaft ist immer ein laufender Wandel, oder? Es ist immer ein rollender Prozess. Du hast alle 2 Jahre, sage ich mal, einen Rücktritt, Spieler, die verletzt sind, da kommt plötzlich wieder ein anderer. Also, das ist ja nicht so wie im Club, wo sich vielleicht auch mal über mehrere Jahre so wirklich eine Stammmannschaft bilden. Aber die Schweiz hat jetzt so das Grundgerüst da, ja, das ist so, aber es ist natürlich, die spielen nicht mehr so lange zusammen, die Häuptlinge, wie sie jetzt schon zusammen gespielt haben, oder? Das Ende ist irgendwo absehbar, Und dass da jetzt Lichtblick auftauchen, dass es auch in Zukunft Spieler gibt, die können den Unterschied machen können, ist erfreulich. Aber was sich natürlich vor allem muss auch bilden, ist eine neue Hierarchie, eine neue Führungshierarchie. Und da bin ich dann schon sehr gespannt, wer kann in die Rolle reinschlüpfen, allen voran natürlich prädestiniert dafür, Antony Ashari.
Absolut. Ich habe auch grosse Erwartungen an Fabian Rieder. Ich finde, er hat nicht nur fußballerisches Potenzial, um diese Mannschaft weiterzubringen, sondern auch ja, mit seiner integrativen Art. Plus er ist natürlich auf einer Position zentral als Spielgestalter, wo aber auch überhaupt nicht schade ist, irgendwelche defensive Aufgaben zu übernehmen, prädestiniert dafür, dass er als wichtiger Teil von der Achse auch Führungsaufgaben übernimmt. Und nicht zu vergessen, ich finde, der Breel Embolo hat mit gewissen Aktionen schon die Nerven strapaziert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich finde auch bei ihm sieht man eine gewisse Reife. Ich erinnere nochmal, dass er während des September-Länderspiels vor Gericht erscheinen musste, wegen einer Geschichte aus dem alten Basler Tagen 2018, wo im Ausgang passiert ist. Er hat sich vor Gericht deutlich reifer und erwachsener gegeben und irgendwie eine Art Verständnis für das aufgebracht, was da vor sich geht. Das war früher auch anders gewesen. Und er, der perfekt Französisch und Deutsch redet, er ist ein Bindeglied für die Mannschaft. Also nicht, dass es zu viel Romance noch hätte im Moment in der Gruppe, aber er ist da, man vergisst immer, er ist noch nicht 30, noch lange nicht. Hat da immer eine wichtigere Rolle inne und ist bei allen beliebt, vom Trainer über wirklich jeden Mannschaftsteil. Tut gut dem Team und da, ja, vielleicht kann er auch noch mal einen Schritt weitermachen.
Ja, ein paar Romans hast du ja trotzdem noch, den Doi zum Beispiel, oder eben Johann Mansambi auch, den wir angesprochen haben, auch wenn er in Deutschland spielt und Deutsch kann. Einen haben wir jetzt nicht aufgezählt, der für mich auch, vielleicht sogar jetzt schon einer von den Reiter ist, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Gregor Kobel, ist ja definitiv auch die, auch was Position innerhalb vom Team, was die Hierarchie angeht und so, übernimmt er auch immer mehr die Rolle, vielleicht nicht 1-1, die Jan Sommer hatte, aber eine ähnliche Rolle, auch wirklich eine Leaderposition.
Ja, logisch. Also auch er hat natürlich jetzt, sage ich auch, von der Stellung und vom Auftreten im Team natürlich jetzt ein Jahr auch gebraucht. Oder? Logischerweise, der Jan Sommer hat ein unglaubliches Standing gehabt und eine Akzeptanz bei den Kollegen. Und der Kobel hat sich jetzt natürlich zuerst einmal müssen auch beweisen vor Xhaka und Co., dass er nicht nur, dass er das Nazi, dass das der Standplatz auch verdient, weil davon träumen und quasi fordern ist immer etwas anderes, als nicht nachher auch den Platz und auch den Ansprüchen gerecht zu werden. Er hat eine undankbare Quali, sage ich mal, bis jetzt. Meine Statistik sieht super aus, wie gesagt, noch kein Gegengol, er ist da auf Rekordjagd. Ist da schon was so Touren lose Minuten, ist er schon auf Sommerniveau. Aber man muss natürlich schon ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich jetzt nicht an eine entscheidende Parade vom Kobel in dieser WM-Quali erinnern.
Gebe ich
da
dir
kann
absolut
er nichts dafür. Aber,
ich gebe ja dir recht, ja. Und oder ich habe das Gefühl, er wirkt schon ein bisschen entspannter und gelöster, seit er gegen die USA endlich einmal zu Null gespielt hat, in dem Juni-Testspiel. Jetzt sind die zu Null-Spiele en masse gekommen. Aber ich finde, er hat ja noch nicht den Match gehabt, wo man hat können sagen konnte, der Gregor Kobel hat den Match für die Schweiz gewonnen. Und das hat es etliche Mal gegeben beim Sommer, wo man irgendwie nachher gestanden ist und gedacht hat, Jesus, was hätten wir nur gemacht ohne Jan Sommer? Und das Gefühl, das hat es beim Gregor Kobel noch nicht gegeben. Ich würde ihm es von Herzen gönnen und wünschen, dass das möglichst schnell einmal eintritt. Natürlich werden das verbunden mit einer eher schwächeren Schweizer Leistung, wenn er muss Kohle aus dem Feuer holen. das wollen wir nicht, ist klar. Aber gleich, ihm würde das gut tun, wenn es auch mal nach einem Match heisst, Kobel Grande hat uns gerettet.
Ja, und wer weiß, ich meine, vielleicht ist es ja schon in einem Monat so weit. Also am 15. November empfehlen wir Schweden. Natürlich, die sind bis jetzt miserabel in dieser Quali, aber das Spiel wird nochmal heiß, vor allem auch, weil die Schweden sich doch vom Jonathan Thomasson, vom Trainer, getrennt hat. Ist das ein bisschen überfällig auch gewesen, rein von den Resultaten und von der Stimmungslage in Schweden. Das ist ja, ich bin ja im Schweden im Stadion gewesen, wirklich krass gewesen, wie da die Fans den Namen vom Vorgänger skandiert haben, nach dem Match ein Plakat ausgerollt haben, wo sie ihn ziemlich übel beschimpft haben, unter der Gürtellinie wird es da nicht wieder geben. Also, ja, es ist immer ein bisschen die Frage, was hat ein Trainereffekt, wie sieht der aus? Aber die Schweden sind natürlich jetzt schon im Stolz verletzt und immer noch auf dem Papier eine gute Mannschaft, die haben gute individuelle Spieler. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass die ganz anders auftreten am 15. November in Genf und dass es dann dort einen gut aufgeleiteten Gregor Kobel braucht und er, wer weiß, dort seinen ersten Match für die Nazi gönnt.
Ja, nur noch ein kleines Beispiel, oder? Beim dem Match Schweden, das Schweden hätte ja auch anders rauskommen, wenn der Lukas Bergwall ist, glaube ich,
wenn er den Ball wird treffen.
Wenn er die riesen Chancen würde machen, das Nicht-Tor des Jahres ist es vermutlich. Mhm. Wenn, dort ist der Gregor Kobel auch übergeflogen, hat sich gross gemacht, aber er hätte nichts mehr machen können. Wenn der Jan Sommer das gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich nachher gesagt, ja, die Aura vom Sommer hat der andere so getroffen, dass er nicht einmal den Ball getöpft hat. Das habe ich jetzt nie gehört und gelesen rund um den Gregor Kobel. Eben, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber... Ja.
Für das muss man natürlich schon mal die Schweiz in einem EM-Viertelfinal getext haben und sonst diverse Matches gewonnen haben. Dann hast du es verdient.
Aber vielleicht ist ja er dann genau der, der endlich mal ein WM-Achtelfinal gewinnt. Das ist ja etwas, wo noch offen und auf der To-Do-List ist.
Ja, aber bis es so weit ist, eben, muss sich die Schweiz auch noch qualifizieren. Eben, Seba, du hast es angesprochen, am 15. November ist das Spiel in Genf, Schweiz-Schweden und nachher am 18. Im Kosovo, wo wir hoffen, vielleicht, dass es nicht mehr das Finale ist. Wie muss das Spiel laufen oder was muss jetzt genau alles richtig sein im Schwedenspiel, dass es eben nicht zu dieser Finalissima kommt im Kosovo?
Ja, also ich glaube, man muss nicht viel ändern. Also die Sensoren sind weiterhin geschärft bei den Spielern, das haben sie auch gestern nach Spielschluss ganz klar zum Ausdruck gebracht. Es ist auch, eben, sie sind weiterhin überzeugt von sich, was sie auch sehr wohl dürfen sein. Und wenn der Granit Xhaka sagt, nur wir selber können es spannend machen, ja, dann ist das so. Sie dürfen auch mit dem Selbstvertrauen auftreten. Man muss gar nicht viel ändern. Wenn man so weiter shootet, dann hat man sehr gute Chance, das Spiel gegen Schweden zu gewinnen. Oder spätestens nachher auch im Kosovo den Sack dann zuzumachen. Aber wenn man ein Sieg holt gegen Schweden, dann müsste es also dann schon ein Wunder geben, dass man nachher im Kosovo mit einer sehr hohen Niederlage noch den Rang 1 aus der Hand geht. Also von dem her,
ja, das wird nicht
Schweizer
passieren.
Nazi muss gönnen und wenn sie gönnen gegen Schweden, dann ist die Sache gegessen. Und wenn nicht, dann können sie trotzdem mit breiter Brust in Kosovo. Aber Ich mache mir trotz dem ersten Punktverlust, in Anführungszeichen, jetzt keine Sorgen. Aber es ist natürlich eine schöne Ausgangslage, dass noch etwas geht.
Ich mache mir auch noch keine Sorgen. Eben 10 Goal besser ist die Tordifferenz von der Schweiz im Vergleich zum Kosovo im Moment. 3 Punkte Vorsprung. Das heisst, ein Sieg langt nach menschlichem Ermessen gegen Schweden. Und eben, es würde ja zu dieser Gruppe dann doch auch passen, wenn der Kosovo muss auf Slowenien. Slowenien ist noch nicht ganz definitiv zurückgebunden im Kampf um Rang 2. Also es würde mich nicht überraschen, wenn der Kosovo dann in Slowenien auch noch verliert und dann wäre eh alles klar. Aber das sind Spielereien. Ich hoffe und bin überzeugt, dass sich das die Mannschaft und der Trainer die Gedanken nicht machen. Das dürfen wir uns Medienschaffenden und den Fans überlassen. Da sind so Spielereien natürlich willkommen und erlaubt. Aber ja, für die Nazi geht es darum, so weitermachen, gegen Schweden gewinnen, dann gibt es gar keine Diskussionen mehr.
Ja, das ist doch ein guter Schlusspunkt. Übrigens noch zum Anmerken, wenn du eben sagst, es könnte auch für den Kosovo schwierig werden in Slowenien. Daheim haben sie ja nur 0-0 gemacht gegen Slowenien. Also ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier als ganz grosse Favoriten auf Slowenien reisen.
Genau, und auch der Match gestern, ich habe mit jemandem geredet, der die 90 Minuten voll gesehen hat. Das war jetzt auch nicht so gewesen, dass der Sieg in Schweden zwingend ist. Das ist mehr oder weniger zusammenhocken hinten im Block, Bus parkieren und ein, zwei Konter. Und dann hat es ein Goal gegeben und Schweden ist nie eingefallen. Und das hat dann gelangt. Also, ja, Schreckensszenarien, um auf das nochmal zurückzukommen, wären verfrüht und unnötig.
Also, wir können mit sehr guter Laune, würde ich sagen, aus diesem Podcast kommen. Ich danke ganz herzlich Etienne und Seba.
Sehr gern.
Merci auch.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören von diesem Podcast. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Feedback. Das könnt ihr am besten abgeben, indem ihr uns ein Mail schreibt an podcast.chmedia.ch oder ihr könnt natürlich auch Kommentare machen und Bewertungen geben in der Podcast-App von eurer Wahl. Wenn ihr weitere Podcasts hören wollt von CH Media, dann findet ihr die unter chmedia.ch/podcasts. Und die nächste Folge von diesem Format vom Tribünengeflüster gibt es dann nächsten Montag wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.